Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute wieder mit einem Interview. Das wird auch parallel nach YouTube übertragen. Also wenn du das gerne auch als Video sehen möchtest, kannst du gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen, Liebe Zeitarbeit. Und dann kannst du dir meinen Gesprächspartner, der dich gleich erwartet, dir schon mal ansehen. Würde ich mich auch freuen. Ansonsten, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, ist das hier die Audiospur von dem Podcast. Das heutige Thema kann ich dir auch schon mal verraten. Es geht um Zeitarbeit in Österreich. Und ich bin ehrlich, habe ich keinen Plan von. Null. Wirklich null habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich weiß, es gibt auch in Österreich Zeitarbeit und das ist auch gut so. Und ich weiß, dass einiges auch europäisch geregelt ist. Aber wie das ist mit einem Tarifvertrag, wie das ist mit Kündigungsfristen, Überlassungsdauer, Equal Pay, Equal Treatment und. Das möchte ich gerne gleich den Christopher Falland fragen. Und ja, fangen wir mal an, Christopher. Vielleicht stellst du dich einmal meiner Community vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, das kannst du sicherlich besser als ich.
Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
Ja, hallo, mein Name ist Falland Christopher vom Falland Industrieservice. In die Branche gekommen bin ich, angefangen hat alles mit einer Lehre zum Personaldienstleistungsassistenten und ich habe mich dann entschieden, weiter zu bleiben und mittlerweile habe ich bei unserer Firma schon 2 Jahre die Geschäftsführung übrig und ja, so läuft das bei mir.
Mhm. Okay, und du bist jetzt seit 2 Jahren Geschäftsführer?
Ich habe vor 2 Jahren ein bisschen mehr sogar schon die Geschäftsführung übernommen, ja.
Wie kam das, auf deinen Drängen oder haben wir dich angesprochen? Oder?
Es war so, ich habe vorher eine Niederlassung aufgebaut in Wien. Also es ist der väterliche Betrieb, wir sind quasi ein Familienunternehmen, ja. Und ich wollte immer mal raus in die große Stadt und dann hat sich das ganz gut ergeben. Und mein Vater hat sich jetzt schon ein bisschen aus den Operativen zurückgezogen und somit pendle ich jetzt zwischen Wien und Kärnten hin und her.
Mhm. Was ist so eure Kernkompetenz? Was überlasst ihr für Mitarbeiter?
Ich würde sagen, wir haben unsere Kernkompetenz in der Industrie mit Facharbeitern hauptsächlich, mhm. Aber auch Helfern. Und wir machen immer wieder mal kleinere Ausreißer in andere Branchen, sage ich einmal, aber das ist unsere Kernkompetenz, was wir machen, österreichweit.
Mhm. Habt ihr einen Standort, habt ihr mehrere Standorte?
Wir haben 2 Standorte. Also in Wien und in Kärnten.
Und in Kärnten. Ja, cool. Und jetzt insgesamt, wie lange gibt es das Unternehmen schon?
Das Unternehmen gibt es seit 2001, also auch bald 20 Jahre.
Cool, so lange schon. Ja. Wie kam dein Vater da drauf, dass er das gemacht hat?
Das war auch, er war selber Monteur früher und hat dann quasi gute Kontakte geknüpft, sage ich einmal. Ja. Und irgendwann hat er dann gesagt, er macht sich selbstständig. Mhm. Und das hat dann auch Gott sei Dank gut funktioniert.
Sehr schön, cool. Ja, Christopher, dann fangen wir mal an. So die klassische Überlassung. Gibt es bei euch eine maximale Überlassungsdauer?
Nein, die gibt es bei uns Gott sei Dank nicht.
Jetzt ist gerade dein Bild weg. Ja, da bist du wieder. Hallo.
Nein, ja,
wenn ihr jetzt wissen wollt, was passiert ist, müsst ihr bei YouTube sein. Sonst.
Ja. Nein, also eine maximale Überlassungsdauer gibt es bei uns in Österreich nicht. Also wir haben durchaus Mitarbeiter schon mehrere Jahre und sogar Jahrzehnte überlassen. Mhm.
Bei uns ist das ja so, nach 9 Monaten gibt es Equal Pay, muss Equal Pay angewendet werden. Mhm. Und nach 18 Monaten muss der Mitarbeiter entweder vom Kunden übernommen werden oder er muss aus dem Auftrag rausgenommen werden und muss mindestens 3 Monate und einen Tag aus der Überlassung raus sein, damit er da wieder bei dem Kunden eingesetzt werden kann. Okay. Wenn er am nächsten Tag da arbeitet, hat er automatisch einen Arbeitsvertrag beim Kunden geschlossen. Mhm. Und, war eine tolle Idee von der Bundesregierung, die uns da, wir hatten das schon mal früher, es gab es also in meinen Anfängen, bin jetzt über 16 Jahre jetzt schon in der Zeitarbeit und das gab es halt schon. Ich könnte eigentlich so einen Running Gag daraus machen, ne? Also, so wie der Felix Lobrecht immer sagt, ich habe studiert, ne? Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, in Marburg, glaube ich, sagt er da immer. Und weiß gar nicht, was er da studiert hat, aber ich könnte auch mal, weiß nicht, ob das jemand weiß, aber 16 Jahre bin ich jetzt schon in der Zeitarbeit. Könnte ich jetzt auch so einen Running Gag machen. Nur mal, by the way. das gab es früher schon mal in meinen Anfängen, dann war das dann mal auf 12 Monate, dann 9 und dann 6 und 3. Und dann hat man es immer wieder eingestampft, weil man festgestellt hat, das machte keinen Sinn, diese Begrenzung. Und ja, ich hoffe dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass wir dann auch in den Genuss kommen, dass diese Sperre wieder aufgehoben wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und würde mich auf jeden Fall freuen, weil es halt kontraproduktiv ist. Die Arbeitslosigkeit ist ganz klar gestiegen durch diese Grenze. Und das wissen die Politiker auch, das weiß das Arbeitsamt auch. Und die werden ja da im engen Austausch sein. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir das auch bald wieder an ACTA legen. Na, aber die haben ja noch andere neue Ideen. Die Initiative ist ja jetzt eingegangen, dass man die Zeitarbeit in der Pflege, musst du dir auch mal vorstellen, die möchten die Pflege für die Zeitarbeit sperren. Dass also kein Mitarbeiter mehr überlassen werden darf über die Zeitarbeit in der Pflege. Weil es ist unvorstellbar, auch gar nicht möglich, auch so das so zu reglementieren, finde ich auch einfach sehr, sehr krass. Oder ich würde sogar fast sagen, finde ich ziemlich pervers, wenn ich den Ausdruck mal verwenden darf. Aber gut, wir arbeiten dran, dass das nicht so passiert und dann bricht die Pflege zusammen. Das bringt wenig, so 1-2% der Pflegekräfte sind über die Zeitarbeit eingesetzt. Das mag in Berlin und Hamburg vielleicht bei 5% liegen, aber ist trotzdem nicht so horrend. Und wir haben irgendwie knapp 20.000 Pflegekräfte, die in der Zeitarbeit tätig sind. Und das ist, wie gesagt, 1-2%, also nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich weiß nicht, warum man da so ein Fass da aufmacht, aber gut, die Dame, die das eingereicht hat, ist ja auch im Vorstand eines Krankenhauses tätig. Da gibt es irgendwie, vermute ich mal, Synergieeffekte, die da sich verspricht.
Ja, okay.
Nicht so ganz.
Aber es hat ja sehr wenig Sinn, das zu machen, oder? Ich verstehe auch die maximale Überlassungsdauer nicht, mit welchem Grund, ohne euch jetzt zu kritisieren in Deutschland. Ja. Aber es ist ja für alle Beteiligten nicht gut, weder für die Mitarbeiter noch für die Unternehmen. Noch für den Kunden, der den Mitarbeiter gerne hätte oder länger hätte, je nachdem.
Ja, du sprichst uns allen Personalern hier aus der Seele. Das macht keinen Sinn. Das ist auch sehr kontraproduktiv und auch sicherlich nicht im Sinne des Mitarbeiters und auch nicht im Sinne des Kunden. Die maximale Überlassungsdauer oder die durchschnittliche Überlassungsdauer bei Hilfskräften zum Beispiel ist unter 3 Monaten. Die kommen gar nicht in den Genuss. Und wir haben halt Branchentarifverträge, die das auch mal komplett enthebelt und entkräftet haben. Also, dass man teilweise dann doch trotzdem 48 Monate auch überlassen darf. Hängt von den Branchentarifverträgen ab, die wir da haben. Und das ist da ein bisschen anders bei uns. Also, das habt ihr gar nicht. Ihr seid da also frei im Handeln.
Das haben wir
irgendwelche Regularien?
Nein, grundsätzlich nicht, aber weil du es vorher schon angesprochen hast mit den Equal Pay, ich habe natürlich gegoogelt, was das ist, ja. Und das gibt es bei uns generell nicht, weil unsere Mitarbeiter verdienen grundsätzlich immer das Gleiche, wie es im Beschäftigerbetrieb vorgesehen ist. Wir haben nämlich einen eigenen Kollektivvertrag, ja. Wir müssen aber unsere Stundensätze mit dem Beschäftigerkollektivvertrag vergleichen, und wenn der Beschäftigerkollektivvertrag höher sein sollte, dann müssen wir sowieso den heranziehen.
Was ist der Kollektivvertrag? Ist das sowas wie ein Tarifvertrag? Wir haben das, also zwei Tarifpartner, IGZ und BAP. Und Kollektivvertrag, ist das sowas Ähnliches?
Das ist, ich vermute, das Gleiche. Also das sind alle gesetzliche Regelungen für jedes Gewerbe oder für annähernd jedes Gewerbe drinnen und eben auch die Mindestlöhne und Zulagen.
Mhm. Habt ihr noch Mindestlöhne pro Branche? Gibt es das auch? Also wir haben zum Beispiel im Malerbereich, im Gebäudereiniger haben Mindestlohn, Elektriker, Pflegekräfte.
Habt ihr das auch? Nein, das haben wir auch nicht. Das ist, wie gesagt, bei uns gibt es fast für jedes Gewerbe einen Kollektivvertrag. Oder zumindest ist jedes Gewerbe in einen Kollektivvertrag eingestuft. Ja. Und da muss man dann sehr viel schmökern, um festzustellen, was der Mindestlohn ist. Aber so für Berufsgruppen, sage ich einmal, gibt es das nicht. Ja.
Also ihr müsst euch, es gibt auch keine Deckelung oder so, dass man sagt, ihr dürft nur Faktor 2 oder 2,1 machen. Also da gibt es auch keine Deckelung. Also der Mitarbeiter muss mindestens das verdienen, was, also wir haben das immer so schön,
genau.
Opel war ja in Bochum mal lang und Werk, es gibt auch noch, glaube ich, in Rüsselsheim, also da gibt es immer noch Opel-Werke, wo links jemand ein Rad anschraubt und jemand von der Zeitarbeit rechts und die sollen halt das Gleiche verdienen. Das ist ja die Idee von Equal Pay, ne? Dass man nicht sagt, der kriegt nur 10 Euro und der kriegt 20 Euro, das ist ungerecht, das wollen wir nicht. Also die Idee von Equal Pay ist ja erstmal grundsätzlich in Ordnung, ne? Aber Angebot und Nachfrage natürlich auch. Und also gibt es so einen Flexibilitätsbonus zum Beispiel. Also ich weiß, dass es in Frankreich, glaube ich, oder in Holland gibt es 10% nochmal Flexibilitätsbonus, weil jemand in der Zeitarbeit arbeitet, kriegt er einfach pauschal 10% mehr.
Das nennt man bei uns nicht Flexibilitätsbonus, sondern Referenzzuschläge.
Ah, okay.
Das kommt immer darauf an, in welchem Gewerbe der Beschäftiger ist. Ja. Und ob das ein Werkseinsatz ist, also Faktor, wenn ich einen Schlosser in einer Halle überlasse, ja, wäre das ein Werkseinsatz. Oder ob es ein Montageeinsatz ist, da sprechen wir dann beim Montageeinsatz von 4% noch auf den Beschäftigerlohn und beim Werkseinsatz bis zu 19% auf den Lohn, wo es dann nochmal mindestens dazu kommt.
Dann muss ich mal ehrlich hinterfragen. Wir haben in Deutschland sicherlich den einen oder anderen Disponenten, der jetzt gerade zuhört, oder auch Niederlassungsleiter, der jetzt denkt, ich kriege die Preise bei meinen Kunden gar nicht durch, die sagen, ich bin zu teuer. Und jetzt, so wie ich jetzt gehört habe, in Österreich ist es so, dass die grundsätzlich das Gleiche verdienen müssen. Also wird der Mitarbeiter, den er über die Zeitarbeit eingesetzt hat, über Arbeitnehmerbelastung. Heißt das bei euch auch dann Arbeitnehmerbelastung? Ist das auch der gleiche Wording? Oder?
Arbeitskräfteüberlastung, ja.
Arbeitskräfte überlassen. Bei uns müssen wir Leiharbeitnehmer müssen wir reinschreiben. Wir dürfen nicht Mitarbeiter schreiben in den Überlassungen, sondern Leiharbeitnehmer. Schön, oder?
Nicht so ein schöner Begriff, würde ich sagen. Aber
ja, aber ist entschieden worden, dass
Gesetz
wir das sagen müssen. Also früher war es anders, jetzt müssen wir Leiharbeitnehmer sagen. Aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte darauf hinaus, genau. Dann heißt es ja, dass in Österreich der Kunde auf jeden Fall mehr zahlt als für einen eigenen Mitarbeiter. Und trotzdem funktioniert das Modell.
Das Modell funktioniert trotzdem ziemlich gut.
Ja.
Ja, natürlich bezahlt man ein bisschen mehr, aber dafür hat der Kunde natürlich auch die Flexibilität. Er hat keine Rückstellfristen. Er kann den Mitarbeiter ausprobieren, jetzt unter Anführungszeichen, ja, wenn er nicht entspricht. Nachher schickt dann wieder nach Hause. Das kann er halt, wenn er den selbst einstellen muss, nicht so einfach machen.
Ja. Gut, jetzt müssen wir nicht argumentieren für die Zeitarbeit. Da sind wir natürlich fit, so wollte ich das auch nicht rüberbringen. Aber ich wollte einfach mal sagen, wir kriegen schon teilweise nicht hin, dem Kunden den Verrechnungssatz zu sagen, den wir erzielen wollen, weil wir einfach merken, der Kunde will das nicht bezahlen, der ist das nicht bereit. Und jetzt gibt es ein Land, wo generell, wenn gesagt wird, du setzt Zeitarbeit ein, du zahlst auf jeden Fall mehr. Wir haben das in der Pflege, wir sind ja sehr stark in der Pflege tätig. Wir haben das Thema ähnlich, da kriegen die Mitarbeiter, weiß ich nicht, in 70, 80, 90% der Fälle immer mehr als die Stammbelegschaft. Und es funktioniert auch, weil wenn du ein Problem löst, egal bei wem, ob das privat ist, ob das beruflich ist, ist der Preis in der Regel immer egal. Weil wenn jetzt jemand 2-3 Wochen ausfällt, und du musst den ersetzen und du findest da niemanden, dann musst du vielleicht Aufträge absagen. Dadurch sind andere nicht mehr voll beschäftigt. In der Pflege zum Beispiel musst du Station oder einen Wohnbereich schließen, zusammenlegen. Das ist also extrem teuer und kostet im Endeffekt dann sehr, sehr viel Geld. Und deshalb sind die halt durch diese Flexibilität bereit, mehr Geld dafür zu zahlen. Es wäre auch eigentlich total schizophren, wenn wir sagen, unsere Aufgabe ist es Flexibilität, die Mitarbeiter beschäftigen wir dauerhaft, wir tragen die Unproduktivität. Das heißt, wenn die Mitarbeiter krank sind, zahlen wir die ja trotzdem oder nicht im Einsatz sind, zahlen wir die ja trotzdem. Da muss ich auch gleich nochmal fragen, dass ich nicht vergesse, wie das da bei euch ist. Und trotzdem, deshalb müssen wir einfach auch mehr Geld von den Kunden nehmen, weil wir diese Flexibilität halt mittragen. Und klar, die Zeitarbeitsfirma, die Zeitarbeitsunternehmen, manche mögen das Wort Zeitarbeitsfirma ja nicht, ist zwar so ein allgemeines Wording, aber die meisten sagen, Zeitarbeitsunternehmen sollte man sagen oder Personaldienstleister. Aber trotzdem müssen wir auch leben, müssen wir auch bezahlt werden. Auch mein Job muss, mein Arbeitsplatz muss gewährleistet sein. Und das muss ich natürlich dann auch mit einspielen. Das wird natürlich alles mit eingepreist. Ja, auch mal die Gefahr, dass der Mitarbeiter keinen Einsatz hat. Das kann ja auch mal vorkommen. Der hat Urlaub, Krankheit. Ne, das kann man ja nicht immer so planen.
So ist das so.
Wie ist das bei euch, wenn ein Mitarbeiter keinen Einsatz hat, bekommt er Garantie automatisch?
Nicht Garantie, Stehzeit heißt das bei uns.
Stehzeit,
ja. Ja, die bekommt er bezahlt.
Von also euch wird oder von einem anderen Pool oder Pot?
Nein, direkt von uns. Direkt also wir tragen das Risiko mit, wenn die Überlassung endet. Ja. Da bekommt er einen 13-Wochen-Schnitt. Und den bekommt er dann durchgezahlt mit normaler Arbeitszeit natürlich, ja. Mhm. Aber das müssen wir zahlen, ja. Wenn es der Fall ist, dass man wen nicht irgendwo anders einsetzen könnte.
Weil in Holland ist das auch so, wenn der Mitarbeiter dort abgemeldet ist, hat er auch automatisch keinen Arbeitsvertrag mehr.
Das habe ich gelesen auch, ja.
Aber bei uns ist es auch nicht so, wir zahlen natürlich auch Garantie, wenn der Mitarbeiter keinen Einsatz hat oder Lücken. Klar kann man mit Urlaub, mit Überstundenabbau kann man da arbeiten, aber in der Regel wird dann mit Garantie, wenn da nichts vorhanden ist, gegengesteuert. Ja. So will ich es mal formulieren. Okay. Gibt es denn auch so eine Gewerkschaft oder gibt es einen Tarifvertrag, irgendwie, der für euch einsteht, der eure Interessen bei der Politik und bei anderen Gremien vertritt?
Mhm. Also wir haben einen eigenen Kollektivvertrag für die Arbeiter zumindest. Mhm. Und der wird jedes Jahr neu verhandelt. Ja. Und da steht auch eine relativ große Lobby dahinter, sage ich einmal, weil es bei uns durchaus wichtig ist. Aber wie gesagt, das sind halt nur, man muss bei uns halt immer vergleichen mit dem Beschäftiger. Ja. Also es gilt jetzt nicht nur unser Kollektivvertrag, sondern auch der vom Beschäftiger, ja.
Wie sehen die Kündigungsfristen bei euch aus?
Wir haben derzeit noch für Arbeiter 2 Wochen. Bei uns kommt dann aber vielleicht noch dazu, ganz interessant, man darf den Mitarbeiter nicht kündigen aufgrund vom Ende der Überlassung. Ja. Wir haben da eine Wartefrist von 5 Tagen, also quasi eine Woche. Ja. Und erst dann darf ich die Kündigung aussprechen. Also sind es de facto dann 3 Wochen. Mhm. Außer natürlich, man kündigt den Mitarbeiter während er noch arbeitet, ja, ist aber meistens ja nicht die Regel, dass man das will.
Mhm. Ja, weil die Arbeitsmotivation natürlich auch nachlässt. Ne?
So ist es.
Wenn der Mitarbeiter im Einsatz die Kündigung bekommt, weiß ich nicht, ich habe jetzt keine prozentualen Werte, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er nicht weiterarbeiten.
So ist es, ja. Ja. Dann geht er Krankenstand oder Ähnliches.
Mhm. Guck mal, was habe ich mir denn noch so auf Sonderregelung, Krankheit, Ausfall? Vertraglich, wie ist das da geregelt? Arbeitest du generell mit befristeten Verträgen oder eher mit unbefristeten Verträgen?
Wir arbeiten generell nur mit unbefristeten Verträgen. Also sage ich mal zu 99,9%, außer bei uns muss ein befristeter Vertrag nämlich... Ja, man braucht einen Grund dafür, ja. Und das wäre jetzt, da gibt es nicht so viele, die wir anwenden könnten, abgesehen jetzt von einer Karenzvertretung oder Ähnlichem. Ja. Mhm. Aber sonst ist grundsätzlich alles unbefristet. Ja.
Mhm. Okay. Ich überlege gerade noch, was ist sonst. Aber pro Branchen habt ihr nicht jetzt eigene Verträge. Also ihr habt zwar diesen sagt es, glaube ich, 4% kriegt jemand, wenn er auf Montage ist, nochmal zusätzlich. Kann man das mit so einem Branchentarifvertrag dann gleichsetzen, die wir haben? Wir haben es für Metall, für Chemie, für diese Bereiche. Und das habt ihr auch in der Regel dann, was nochmal on top prozentual auf die Stunde kommt.
Genau. Also diese Referenzzuschläge, die stehen in unserem Kollektivvertrag. Gell? Und bei uns gibt es dann auch Elektroindustrie oder Chemieindustrie, Chemiegewerbe. nur jetzt um Beispiele zu nennen, ja. Und dann nehme ich den Lohn eben, den der Mitarbeiter dort beim Beschäftiger verdienen würde in Facharbeitergrundstufe. Und dann muss ich aber noch unsere Referenzzuschläge draufschlagen. Also wenn er auf Montage ist, 4%, oder je nachdem, wo er eingesetzt ist, dann 18% oder 19% für einen Werkseinsatz, ja. Mhm. Das kommt zusätzlich dazu, ja.
Habt ihr denn sonst noch Sonntag, Feiertag, Mehrarbeitszuschläge, Nachtzuschläge? Gibt es sowas auch noch?
Also wir haben Nachtarbeitszuschlag, Schichtzulagen. Mehrarbeit wird natürlich ganz, ganz legitim mit 50% oder mit 100% abgegolten. Ja. Also da gibt's keine speziellen Regelungen jetzt für uns. Also das ist für alle Unternehmen in Österreich gleich, sage ich einmal.
Bei uns gibt es auch noch so einen Erfahrungszuschlag, der dann auch nochmal kommt, wenn der Mitarbeiter halt länger beim Kunden ist, ist auch nochmal gestaffelt. Sowas gibt es das?
Nein, sowas gibt es auch nicht, ne?
Okay. Wie sieht es aus bei Krankheit, wenn ein Mitarbeiter krank wird? Wie verhält sich das? Wie ist da die Regelung bei euch?
Ja, im Prinzip kommt es nicht, ist das unternehmensabhängig, ja. Wir verlangen derzeit noch eine Krankschreibung, die uns übermittelt wird, sobald der Mitarbeiter ausfällt. Es gibt aber auch Unternehmen, die was für bis 3 Tage keine Krankmeldung fordern. Das heißt, der Mitarbeiter kann quasi einfach zu Hause bleiben. Da denken wir eigentlich auch schon drüber nach, weil es eben die Langzeitkrankenstände eventuell ein bisschen mindern könnte, wenn ich das so sagen kann.
Ja, die Laumänner, ne, die mal so am Montag irgendwie, wenn die mal einen Tag zu Hause bleiben oder so zum Arzt, weil in Deutschland ist es so, dass du schon mal die Ärzte hast. Also ich habe letztens am Stammtisch zusammengesessen mit ein paar Kumpels von mir und der eine meinte, die Ärzte dürfen nur maximal 3 Tage krank schreiben. Länger dürfen die gar nicht krank schreiben. Da habe ich schon so gedacht, was ist das denn? Ne? Also das gibt es bei mir nicht, weil habe ich noch nicht gehört, dass es das gäbe, weil dann würden diese Krankenscheine, die anschließend bis Montag laufen, wo dann der Montag nochmal der Arzt drüber gucken muss, ob der Mitarbeiter wieder fit ist, der dann am Montagnachmittag so zum Feierabend sich meldet und sagt, ab morgen kann ich wieder arbeiten. Das würde dann natürlich aufhören. Aber das ist, glaube ich, ein Trugschluss, das ist da, von der Regelung weiß ich nichts. Straf mich gerne lügen, wenn du was weißt, schreib mir gerne mal, würde mich interessieren. Oder vielleicht gibt es eine Empfehlung, dass die Ärzte nicht länger als 3 Tage krank schreiben sollen. Aber ich habe schon viele Krankmeldungen gesehen, die eine Woche und länger halt da sind, hängt natürlich
also von der Erkrankung auch ab. Ich kann es nur bei uns in Österreich sagen, ich bin mir jetzt zwar nicht 100% sicher, aber der normale Hausarzt kann 14 Tage krank schreiben. Also danach muss man dann zu einem Amtsarzt, der sich das Ganze nochmal anschaut.
Ah, okay. Gibt es so einen arbeitsmedizinischen Dienst bei euch, der nochmal, wenn man Zweifel hat an der Krankheit oder die Krankenkasse kann auch eigenständig die Mitarbeiter dorthin schicken, dass sie nochmal ja, gecheckt werden und eine Zweitmeinung eingeholt wird, ob der Mitarbeiter wirklich so lange ausfällt, ob der wirklich so lange krank ist?
Ich würde sagen, jein. Also wir haben von der Krankenkasse, gibt es Kontrolleure, die eben kontrollieren, ob der Mitarbeiter zu Hause ist, ja, oder ob der wirklich krank ist, wird aber allerdings nur stichprobenartig gemacht. Und ich hätte es in meinen 10 Jahren, wo ich das jetzt schon mache, hätte es noch nie gehört, dass der irgendwo bei einem von unseren Mitarbeitern angeklopft hätte. Ja. Also ist eher selten oder vielleicht, wenn man auffällige Krankenstände jetzt hätte, dass die Herren kommen. Aber ich glaube es eher nicht.
Seid ihr von der Lohnfortzahlung denn raus nach 6 Wochen? Das ist also in Deutschland die Regelung, nach 6 Wochen müssen wir nicht mehr zahlen und in den ersten 4 Wochen, ne, vielleicht auch wenn der ein oder andere neu in der Zeitarbeit ist, ist mir das vielleicht auch nicht bekannt, wenn der Mitarbeiter die ersten 4 Wochen krank ist, zahlt die Krankenkasse und nicht der Arbeitgeber. Moment, noch eine kleine Einschränkung, der muss zumindest 1 Tag gearbeitet haben. Der muss also mal angemeldet worden sein bei der Krankenkasse, damit er auch dementsprechend Geld bekommt. Ist das bei euch auch so?
Von der Fortzahlung her haben wir 6 Wochen voll zu bezahlen. Und 4 Wochen halb. Also das wird sich dann geteilt mit der Krankenkasse. Und zusätzlich vielleicht ist noch erwähnenswert, wenn es sich um einen Arbeitsunfall handelt, dann sind es 8 Wochen voll.
Okay, da wird auch nochmal unterschieden.
Da wird auch nochmal unterschieden.
Habt ihr eine Berufsgenossenschaft?
Ja, wir haben schon einen Fachverband, nennt man das bei uns. Das ist dann Fachverband der gewerblichen Dienstleister.
Okay. Die ist dann für Pflegewerte dann wieder anders? Oder kaufmännisch?
Ja, das kommt natürlich dann davon, in welchem Bereich der Beschäftiger ist. Ja. Mhm. Also, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mit Pflege kenne ich mich zu wenig aus, um da jetzt wirklich was Sicheres. Ja.
Aber anhand der Namensnennung würde ich da schon sagen, dass es da wahrscheinlich unterschiedliche gibt, weil wir haben die VBG, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die ist halt da für uns zuständig, aber es gibt noch eine Bau-BG, aber da sind wir nicht drin. Meist ist also wirklich die VBG, Verwaltungsberufsgenossenschaft, für uns zuständig. Und die haben dann verschiedene Rubriken dann für Pflege und die bieten halt Kurse an. Müsst ihr denn auch so, wir haben so ein PET-Seminar, Personalentscheidungsträger-Seminar, was wir bei der Berufsgenossenschaft abschließen müssen oder was empfohlen wird. Wir machen keinen Personalassistenten zum Personaldisponenten, wenn er nicht das PET-Seminar A und B gemacht hat, was eine Prüfung auch noch voraussetzt. Gibt es da bei euch auch so was Vergleichbares?
Nein. Also jetzt rein für Disponenten und Mitarbeiter intern gibt es bei uns eigentlich überhaupt keine Regelungen. Mhm. Natürlich, wenn man sich selbstständig machen will, ist das, glaube ich, ein bisschen anders wie bei euch. Weil bei uns ist das ja ein reglementiertes Gewerbe. Ja. Das heißt, man muss da den Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Aber rein jetzt für interne Mitarbeiter gibt es eigentlich überhaupt keine Pflichten. Was die können müssen, und das ist bei uns auch sehr üblich, dass Disponenten aus allen möglichen Branchen quer einsteigen, sage ich einmal.
Okay. Und du hast schon gerade nicht vorgestellt, dass du Personaldienstleistungsassistent bist, oder? War richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, so heißt der Lehrberuf. Ja.
Gibt es da noch andere Lehrberufe, oder ist das der einzige, den es in Österreich dazu gibt?
Das ist der einzige, der gilt für uns, also bei Personaldienstleistern, ja, wie auch fürs Arbeitsmarktservice, die machen diese Ausbildung zum Personaldienstleistungsassistenten. Mhm. Es ist aber so, dass das bei uns nicht sehr, sehr geläufig ist, sage ich einmal, ja, weil es einfach, ich bin mit den Bürokaufleuten im gleichen Kurs gesessen, sage ich einmal, weil einfach noch so wenige sind, dass man dafür nicht einmal Berufsschulklasse vollkriegt.
Ja, also wir haben den Personaldienstleistungskaufmann, Kauffrau, das ist die Ausbildung, die es bei uns gibt. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Personalfachwirt, glaube ich, oder sowas, da gibt es auch nochmal eine Ausbildung. Aber da kenne ich mich auch zu wenig. Außer die Personaldienstleistungskaufleute, die habe ich halt schon kennengelernt. Da haben wir auch natürlich einige Mitarbeiter auch schon. Auch derzeit haben wir eine Auszubildende, die diesen Kurs macht. Und der ist aber noch ein bisschen übergreifend, der ist also nicht nur auf die Zeitarbeit speziell zugeschnitten. Es ist schon ein großer Teil für die Zeitarbeit, aber da können natürlich auch andere Unternehmen diese Qualifikation ausbilden und dann geht es halt mehr so Personalhandling, so Personalabteilung, dass man dafür fit gemacht wird. Und das ist natürlich die Zeitarbeit eigentlich ein ideales, eine ideale Voraussetzung dafür. Da kriegt man natürlich alles sehr, sehr gut mit. Ja, cool. Christopher, hast du so ein, zwei Learnings aus dem letzten Jahr, was so in Österreich gut funktioniert hat und bei euch vielleicht gut funktioniert hat, was du so mit der Community ein bisschen teilen kannst?
Ja, ich würde einmal sagen, fokussieren auf einen Bereich, ja. Also nicht zu viel versuchen in alle möglichen Branchen, außer es ergibt sich zufällig, weil man dann meistens zu nichts mehr kommt, wenn man für kreuz und quer durch die Gegend sucht, würde ich einmal ganz ehrlich sagen. So ist es, ja. Das wäre einmal das Wichtigste. Und natürlich dranbleiben. Also bei Akquise immer dranbleiben, immer wieder anrufen. Sonst geht nichts, wenn man nicht in Erinnerung bleibt, sage ich einmal.
Ich sage mal, nicht gekauft hat der Kunde schon. Ne? Also deshalb kann man nichts verlieren. Man kann nur gewinnen, wenn man anruft und sich dann bei ihm meldet.
So ist es.
Ja, Christopher, da haben wir schon mal so einen kleinen Überblick da bekommen. Wenn meine Community jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie können die dich am besten erreichen? Wo hast du es am liebsten? Wie hast du am liebsten die Kontaktaufnahme?
Grundsätzlich findet man mich eigentlich fast überall, also auf Xing, auf LinkedIn, natürlich per E-Mail, Facebook. Ich bin überall erreichbar und wenn ich mich erreichen will.
Vielleicht ist jetzt auch gerade jemand dabei, der sich vielleicht Überlassung in Österreich interessiert. Weil ich denke, natürlich auch übergreifend gibt es natürlich da auch nochmal andere Regelungen. Ich denke, gerade wenn jemand nahe der Grenze seinen Standort hat und dann auch nach Österreich überlässt, ist er da vielleicht ein bisschen näher dran und hat ein bisschen mehr auch Erfahrung in der Überlassung nach Österreich. Aber für viele ist das ja auch Neuland und vielleicht kann da der ein oder andere, wenn er da eine Frage zu hat, dich gerne mal kontaktieren. Und hier natürlich gerne auch mal der Aufruf, vielleicht ist noch jemand aus der Schweiz, ne, oder aus einem anderen Bundesland, aus dem Nachbarland, der dann vielleicht auch mal über die Zeitarbeit aus diesem Land berichten möchte. Wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach, da was zu finden, weil man ja so seinen eigenen Kosmos kennt und gar nicht so weiß, was die anderen machen. Deshalb hoffe ich, ist ein bisschen rausgekommen, was Österreich jetzt von Deutschland da unterscheidet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir auch grenzübergreifend einfach ein bisschen mehr zusammenarbeiten und von den Erfahrungen profitieren können. Weil, was ich jetzt nochmal abschließend sagen kann, die Zeitarbeit wird in Österreich ganz anders wahrgenommen. Die hat eine ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Wertschätzung, als das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist. Ne? Weil bei uns ist ja so, ach, du arbeitest in der Zeitarbeit, oh Gott, was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Ja, so ist der Eindruck da. Ne? Ja.
Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so.
Ja.
Also zumindest nicht in der Industrie. Da ist es sehr, sehr geläufig, dass immer Mitarbeiter aus der Zeitarbeit auch dabei sind.
Ja, und von der Politik wird auch bei uns die Zeitarbeit echt instrumentalisiert. Also da wird wirklich anhand von Zeitarbeit wirklich Politik gemacht, obwohl wir ja 1-2% der Beschäftigten nur stellen. Ne? Deutschlandweit über alle Branchen jetzt gesehen. So viel sind das gar nicht. Derzeit sind, glaube ich, 750.000 der Beschäftigten über die Zeitarbeit im Einsatz. Das war schon mal bei 1 Million. Und dementsprechend ist das auch ein bisschen zurückgegangen. Wird natürlich sich auch wieder ein bisschen nach oben hin angleichen. Aber da denkt man immer, wir haben so und so viele Millionen Beschäftigte in Deutschland. Ich glaube, 40 Millionen Berufstätige. Und ich glaube, deutschlandweit oder deutschsprachigen Raum sind es dann sogar 60 Millionen. Und da ist das echt nur ein kleiner Anteil davon. Und wenn man da so die Politik sich anguckt, könnte man denken, wir drehen da ganz große Räder. Ist aber gar nicht der Fall. Ne?
Okay, das gibt es bei uns Gott sei Dank sehr wenig. Also politisch spielt das, glaube ich, kaum eine Rolle bei uns. Also ich hätte schon sehr lange nichts mehr gehört davon.
Mhm. Ja, schön. Christopher, ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast, dass du da Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank. Mein Call to Action heute ist, ich würde mich freuen, wenn du den YouTube-Kanal hier einmal abonnierst oder wenn du den Podcast gerade hörst. Wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine Folge verpasst, würde ich mich schon mal riesig drüber freuen. Und wenn du dann noch Zeit hast, das kurz zu bewerten oder mal zu kommentieren, das YouTube-Video, würde ich mich auch riesig freuen. Und teile es gerne mit deinen Freunden mit, dass es hier den Kanal gibt. Und ich möchte den Ruf, das Image der Zeitarbeit verbessern. Das ist meine Vision, die dahinter steckt. Und da freue ich mich, wenn du damit dran arbeitest. Gut, dann bin ich raus. Jetzt Leasing, Baby. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald. Ciao. Ciao, Christopher.
Ciao.